Ich kann nicht kommen, ich liege hier und bin hab Frühlingsgrippe. Also, bitte wiederholt nach mir. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
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 Gita dhyayana shilasya pranayama parasya cha naiva santi hi papani purva janma kritani cha. Wer die Bhagavad Gita aufrichtig und mit aller Ernsthaftigkeit liest, dem werden durch die Gnade des Herrn die Reaktion auf seine vergangenen Missetaten nichts anhaben können. Sarvada mang paricchaccha mang ikang sharanam vraja antvang sarva papibhyo moksha yishyami machucha. Gib alle Arten von Religion auf und ergib dich einfach mir. Ich werde dich von allen sündhaften Reaktionen befreien. Fürchte dich nicht. Maline mochanam pungsam jalasnanam dine dine Sakrit Gitam Rita Smana Snanam Sangsara Malanashanam. Man kann den Körper reinhalten, indem man täglich ein Bad nimmt. Doch wer nur einmal ein Bad im heiligen Gangeswasser der Bhagavad Gita nimmt, wäscht mit einem Mal allen Schmutz des materiellen Lebens fort. Jemand, der das Wasser der Ganges trinkt, erreicht Erlösung. Was also erreicht erst jemand, der den Nektar der Bhagavad Gita trinkt? Die Bhagavad Gita ist der reine Nektar des Mahabharata. Sie wurde von Sri Krishna selbst, dem ursprünglichen Vishnu, gesprochen. Sarvopanishado gavo Dr. Gopalanandana Parto Vatsa Sudhir Bhakta Dukdam Gitam Ritam Mahat. Die Gita Upanishad, die Bhagavad Gita, ist die Essenz aller Upanishaden. Sie wird mit einer Kuh verglichen und Sri Krishna, der als Kuhhirtenjunge berühmt ist, melkt diese Kuh. Arjuna ist wie das Kalb. Die großen Gelehrten und rein Gottgeweihten sind dazu ausersehen, die nektargleiche Milch der Bhagavad Gita zu trinken. Ich möchte heute gerne euch den Text vorlesen, der als die Essenz der Bhagavad Gita gilt. Die Bhagavad Gita wird als eine Box aus Gold betrachtet und in ihr eingebettet gibt es einen Vers, der mit dem Schlüssel in der Box verglichen wird. Wie ein Schlüssel in der Lage ist, eine Tür zu öffnen, kann dieser Vers, wenn wir ihn anwenden, das Herz Krishnas öffnen. Es ist der Schlüssel zum Herz Krishna. Und er ist also in der Mitte der Bhagavad Gita eingebettet. Er wird dann nochmal erwähnt. Und Krishna hat eigentlich die Bhagavad Gita beendet. Mit dem Iti Te Gyanam Akhyatam Guyat Guyataram Maya Vims Rijaitat Asheshena Yatechasi Tatakuru hat er gesagt: Somit habe ich dir Wissen erklärt, das noch vertraulicher ist. Denke gründlich darüber nach und tue dann, was dir beliebt. Damit ist Krishna fertig mit der Gita. Also sagte später nochmal, also in dem Vers, du, wenn du nochmal willst, dass ich dir irgendwas erkläre, kann ich das nochmal wiederholen für dich. Aber er ist eigentlich fertig hiermit. Das Wort heißt Iti, somit. Ist eigentlich fertig. Ich habe es jetzt habe jetzt meinen Teil getan, ich habe gesprochen, tu jetzt, was du willst. Und dann saß denn, Krishna saß auf dem Streitwagen und sieht Arjuna zu. Und in Arjuna sind viele Gedanken, er soll jetzt nachdenken. Und plötzlich geschieht etwas, was eben noch dafür sorgt, dass Krishna nochmal anfängt zu sprechen. Krishna sieht Arjuna zu und wird plötzlich von Mitleid überwältigt. Sein Herz fängt an zu blubbern und strömt über. Und dann fängt er nochmal an. Und ich kenne das, wenn ihr mit einem Menschen eine Unterhaltung beendet habt und dann ist es schon fertig und dann plötzlich sagt, das muss ich ihm jetzt noch sagen. Und manchmal, wenn der Mensch schon weg ist, dann ruft man ihn mit den Telefonanlagen an. Oder lacht noch immer. Und so, hier fängt Krishna also nochmal an. Sarvagu yottamang buya shinome paramang vacha ishto sime tridamiti tato vakshyami tehitam. Weil du mein geliebter Freund bist, teile ich dir meine höchste Unterweisung mit. Das allervertraulichste Wissen. Höre dies von mir, denn es ist zu deinem Nutzen. Und er fängt ihn an zu sprechen. Und Arjuna wird durch die zwei Verse, die er ihm dann sagt, unglaublich ekstatisch. Und sagt, darf ich das jetzt zu allen predigen? Kann ich das weitergeben? Und Krishna sagt, dieses vertrauliche Wissen darf niemals denen erklärt werden, die nicht entsagt sind, nicht hingegeben und nicht im hingebungsvollen Dienst tätig sind oder die mich beneiden. Also er gibt so ein Wissen, er sagt ein Wissen, das sollte schon vertraulich behandelt werden, nicht also jedem x-beliebigen gesagt werden. Was er sagt, ist eben der Schlüssel zu seinem Herzen und das ist dieser Vers. Man manaba va mat bhakto machaji man namaskuru mangi vaishyasi satyam te pratijani priyosime. Denke immer an mich. Werde mein Geweihter, verehre mich und bringe mir deine Ehrbietung dar. Auf diese Weise wirst du mit Sicherheit zu mir kommen. Ich verspreche dir dies, weil du mein inniger Freund bist. Erläuterung. Dieser vertraulichste Teil des Wissens besagt, dass man ein reiner Geweihter Krishnas werden soll und dass man immer an ihn denken und für ihn tätig sein soll. Man sollte nicht einfach nach außen hin vorgeben zu meditieren. Vielmehr muss das Leben auf eine solche Weise geformt werden, dass man immer die Möglichkeit hat, an Krishna zu denken. Man sollte immer auf eine solche Weise handeln, dass alle täglichen Tätigkeiten mit Krishna verbunden sind. Man sollte sein Leben so einrichten, dass man 24 Stunden am Tag nichts anderes tun kann, als an Krishna zu denken. Und der Herr verspricht, dass jeder, der in solch reinem Krishna-Bewusstsein verankert ist, ohne Zweifel in sein Königreich zurückkehren wird, wo man in seine Gemeinschaft aufgenommen wird und ihn, Krishna, von Angesicht zu Angesicht sehen kann. Dieser vertraulichste Teil des Wissens wird Arjuna mitgeteilt, weil er Krishnas inniger Freund ist. Jeder, der Arjunas Pfad folgt, kann ebenfalls Krishnas inniger Freund werden und die gleiche Vollkommenheit wie Arjuna erreichen. Diese Worte betonen, dass man seinen Geist auf Krishna richten soll. Das heißt auf die zweihändige Form mit der Flöte, dem bläulichen Knaben, mit dem bezaubernden Antlitz und mit Pfauenfedern im Haar. In der Brahma Sanghita und anderen Schriften kann man Beschreibungen Krishnas finden. Man sollte seinen Geist auf diese ursprüngliche Gestalt Gottes Krishna richten. Man sollte seine Aufmerksamkeit nicht einmal auf andere Formen des Herrn lenken. Die Konzentration des Geistes auf die Form Krishna stellt den vertraulichsten Teil des Wissens dar. Und dies wird Arjuna offenbart, weil er eben Krishnas liebster Freund ist. So, wir mögen uns fragen, nachdem wir schon so lange versucht haben, im Krishna-Bewusstsein zu handeln, wie es möglich sein kann, dass wir uns an Krishna erinnern und ihn nicht vergessen. Ich glaube, es ist sehr wichtig für einen Devotee, sich darüber bewusst zu werden, was für eine Beziehung er oder sie zu Krishna hat, um zu sehen, wie man sich an ihn erinnern kann. Krishna gibt einige Hilfen. Zum Beispiel im 9. Kapitel, oder war es 15. Kapitel, da erklärt Krishna sehr, sehr bündig eigentlich, wie Menschen, die auch nicht so fortgeschritten sind und die mitten im Leben stehen, wenn man so will, oder mitten im Geist stehen, wie die an Krishna denken können. Er sagt zunächst einmal, wie man auf einer kosmischen Ebene an ihn denken kann. Ich glaube, ich sprach in irgendeiner der letzten Vorlesungen darüber. Das Licht der Sonne, das die Dunkelheit der ganzen Welt vertreibt, kommt von mir. Auch das Licht des Mondes und das Licht des Feuers kommen von mir. So können wir morgens denken, wenn die Sonne aufgeht. Oh, hier ist das Licht der Sonne, das kommt von Krishna. Es ist so, die Sonne spiegelt einen gewissen Teil des Brahma-Jyoti-Glanzes wieder. Und wir können also sehen durch das Licht der Sonne. Ich habe das heute Morgen mal gemacht, wo ich im Dunkeln gechantet habe, um einfach zu sehen, wie die Sonne so langsam morgens aufgeht. Sehr nice ist. Wenn man wirklich im Dunkeln ist, es ist ein sehr nices Gefühl, wie plötzlich die Lichtanteile immer stärker werden und die Dunkelheitsanteile immer weniger. Und irgendwann, wenn man so ganz im Dunkeln ist, sieht man sich, hoffentlich kommt sie gleich. Ne? Kann man an Krishna denken, auf der kosmischen Ebene. Oder ich gehe in alle Planeten ein und durch meine Energie bleiben sie in ihren Bahnen. An einer anderen Stelle sagt Prabhupada, dass Krishna die Planeten hält, wie ein Mann, der einen Staub in der Hand hat und hält. So ist Krishna richtet. Ich werde der Mond und versorge dadurch alle Gemüse mit dem Saft des Lebens. Wird schon interessanter, jetzt geht es nämlich zum Essen. Und da hören wir alle auf. Jetzt, Krishna macht das sehr nice, er geht jetzt über und sagt jetzt, wie wir ihn auf einer individuellen Ebene erinnern können. Er sagt, ich bin das Verdauungsfeuer in den Körper aller Lebewesen und ich vereinige mich mit der Lebensluft der Ausströmenden und der Einströmenden, um die vier Arten von Nahrung zu verdauen. Wenn wir nicht verdauen können, habt ihr das schon mal gehabt? In Indien kriegt man das manchmal, also man nimmt was zu sich und es wird einfach nicht angenommen. Und dieses Verdauungsfeuer, das ist Krishna, der uns hilft, in unserer materiellen Situation weiterzumachen. Und dann sagt Krishna, ich weile im Herzen eines jeden und von mir kommen Erinnerung, Wissen und Vergessen. So, hier erzählt uns Krishna, wie er uns hilft in unserem Leben, indem wir uns an Dinge erinnern, die wir Wissen haben und auch Dinge vergessen. Es ist ganz wichtig, dass wir Dinge vergessen, sonst werden wir wahnsinnig, wenn wir uns an alles erinnern würden, zu jedem Zeitpunkt. Boah, stell ich das mal vor. Und dann sagt er aber auch, wie er spirituell für uns sorgt. Das Ziel aller Veden ist es, mich zu erkennen. Wahrlich, ich bin der Verfasser des Vedanta und ich bin der Kenner der Veden. Die vedischen Unterweisungen sind wie, sagen wir mal, Richtungsschilder, die uns aus der Dunkelheit des materiellen Lebens holen. So hat Krishna also gesagt, wie wir über ihn nachdenken können. Eigentlich denken wir so über die Überseele nach, nicht? Krishna nicht in seiner Syama-Sunda-Form mit uns zusammen im Herzen, sondern als die Überseele lenkt er alle Wege. Aber am Ende der Bhagavad Gita sagt Krishna zu seinem Freund, Arjuna, wie sie immer an ihn denken, wie er immer an ihn denken kann. Und ein großer und somit Krishna bewusst werden können. Und er verspricht, hat schon vorher versprochen, dass für solch einen Devotee, der das tut, sorgt er, den erhält Krishna. Er hat im 12. Kapitel davon gesprochen, wie die Devotees, die immer an ihn denken, gar nicht Zeit haben, an sich zu denken. Und das ist für diese Devotees sorgt Krishna. Für diese, die nicht mehr in sich selbst versunken sind. Ich habe mal versucht, darüber nachzudenken, wie das möglich ist. Es gibt im materiellen Leben manchmal Beziehungen, wo man es gewöhnt ist, mit einem Menschen zusammen zu handeln. Manchmal sieht man das unter Verheirateten, wo dann einer der beiden stirbt und wenige Monate oder vielleicht nur ein Jahr später stirbt dann der andere Partner. Nicht, die folgen sich ins Grab. Weil die so aneinander gebunden sind, ist es für sie gar nicht möglich, getrennt von dem anderen zu existieren. Das war der Grundlage dafür, wie die Frauen Sati gemacht hatten in der vedischen Zivilisation. Da gibt es einen Spruch, da sagt eine Frau, das Trennungsfeuer von meinem Mann ist viel heißer als das Feuer des Sati. Ich möchte einfach mit das kühle Feuer gehen und dann ist sie feucht, um eben mit ihm dann zusammen zu sein im nächsten Leben. Das ist ja möglich, wenn man so versunken ist, wohin auch immer der Geist gerichtet ist und so weiter. So, auch in unserer westlichen Zivilisation geht man das. Ich weiß, dass meine Oma getrennt war von meinem Opa. Sie war nie mehr dieselbe. Sie war eine sehr lebenslustige Frau. Sie hatte mir zu jedem Geburtstag Krapfen mit Erdbeermarmelade gebracht, extra hergefahren. Aber als der Opa weg war, das haben alle gesagt. Und sie hat nur noch weitergelebt, weil eben ihr Sohn, also mein Vater, sie darum gebeten hatte. Sie war eigentlich entschlossen, auch zu gehen. Und So kann das werden. Dieses Gefühl der Getrenntheit, da denkt man immer an diese eine Person, diese andere Person. Ich weiß noch, wie es bei mir war, als Srila Prabhupada den Körper verließ. Da war ich für eine Woche, konnte ich gar nichts tun, weil mein Geist mit ihm war. Ich war nicht in diesem, ich weiß nichts, was in dieser Woche geschah. Die Devotees wissen, haben mir das gesagt, du bist wie ein Geist. Wir hatten Angst um dich, du bist wie ein Geist durch die Welt gegangen. Du hast nicht reagiert, wenn man dich angesprochen hat. Du hast nicht mehr geschlafen, nicht mehr gegessen. Es ging nicht, weil der Geist war mit der Person gegangen. Nicht, momentan nicht im physischen Körper gegenwärtig. So ein Devotee versucht, in diesem Leben irgendwie dazu zu kommen, dass sein Geist mit Krishna ist. Das ist eine Übung, die wir machen können. In dem Gefühl des damit wir richtig liegen, in dem Gefühl des zunächst einmal Getrenntseins von Krishna. Das Interessante ist, dass dieses Getrenntsein von Krishna oder diese Gedanken in der Trennung so powerful sind, dass sie einen mit Krishna zusammenbringen und dass man so nie von Krishna getrennt ist. Im 6. Kapitel sagt Krishna davon, wer immer an mich denkt, ist immer mit mir zusammen und ist nie mit mir von mir getrennt. Dahin wollen wir eigentlich kommen durch Krishna-Bewusstsein. Wenn ihr euch fragen wollt, wie wollt ihr zurück wie geht ihr zurück nach Hause, zurück zu Krishna, dann müsst ihr auf die Stufe kommen, wo ihr ständig, wo ihr an Krishna denkt und ihn nicht vergesst. Das ist nötig. Das ist, weswegen wir in der Bewegung sind. Und ich habe, das ist wirklich eine Art Mind-Training, da muss man sich schulen. Und wie Krishna hier sagt, das Leben muss auf eine solche Weise geformt werden, dass man immer die Möglichkeit hat, an Krishna zu denken. Man sollte immer auf eine solche Weise handeln, dass alle täglichen Tätigkeiten mit Krishna verbunden sind. Alle täglichen Tätigkeiten mit Krishna verbunden sind. Die Acharyas geben uns einen guten Ratschlag, wie wir das tun können. Ich hatte darüber heute schon gesprochen. Wir brauchen zwei Dinge zu meditieren. Ich werde mir das auf ein Stück Papier schreiben und das mir anschauen. Täglich, das kann man hier üben. Krishna, ich bin dein ewiges Teil, dass man so nachdenkt. Und Krishna, sei bitte erfreut durch das, was ich jetzt tue in deinem Dienst. Nur mache welche. Ich habe mir jetzt so ein bisschen die Andal im Geiste, wie man das macht, wenn man zur Schule eben geht und ein Zauberspiegel zum Beispiel spielt oder irgendwas Schulisches macht. Weil man kann dann denken, ja, Krishna, ich erwerbe jetzt dieses Wissen und diese Fähigkeiten, damit ich sie später dann in Krishnas Dienst stelle. Also das geht, man kann das schon machen. Ich habe mich einmal wurde das bewusst, dass ich zu einem Freund, also einer Freundin Krishnas, sehr nice Person, na, du lernst jetzt Taekwondo, und ich war so ein bisschen so, also das war ja nicht eine Opernsängerin, das passte irgendwie so für mich jedenfalls nicht. Dann guckte sie mich an mit lachender Miene und sagte, Sachinanaswami, ich mache Taekwondo für Krishna. Nee, das vergesse ich nie, weil diese Freundin Krishna mir eine Lektion gelehrt hat, alles mit Krishna zu verbinden. Fand ich sehr nice. Das meinte sie auch. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie sie das noch verband, aber es war verbunden. So, das müssen wir versuchen zu trainieren in unserem Leben. Und wenn wir es manchmal nicht tun, schaffen sozusagen, können wir abends beten, mein lieber Krishna, was immer ich heute getan habe, bitte, das will ich zu dir geben. So, um natürlich jetzt an Krishna zu denken, ist es meines Erachtens wichtig, dass wir Krishna ein bisschen mehr über seine Eigenschaften lernen. Und ich möchte heute gerne mit euch etwas machen. Ich möchte euch gerne die 64 Eigenschaften von Krishna sagen, also vorlesen. Und dann möchte ich jeden von euch bitten, eine Eigenschaft herauszusuchen, die ihn oder die euch da besonders interessiert. Und dann werden wir über diese Eigenschaft sprechen. Wir werden heute also über fünf Eigenschaften sprechen von Krishna. Und wenn ich heute mein Herz offenbare, werde ich auch über eine Eigenschaft sprechen, an die ich denke. Vielleicht über sechs, also mindestens fünf. Also ihr hört jetzt zu, wenn ihr alle hört, könnt ihr euch dann eine, müsst ihr bei einer sozusagen sagen, das bleibt. Braucht ihr einen Zettel, wo ich das aufschreibt, oder seid ihr, geht so. Er hat wunderschöne körperliche Gliedmaßen. Er hat glücksverheißende Eigenschaften. Er ist angenehm. Er hat eine strahlende Persönlichkeit. Er ist stark. Er ist ewiglich jugendlich. Er ist ein wunderbarer Sprachkünstler. Er ist wahrhaftig, er ist ein angenehmer Redner, er ist flüssig in vielen Sprachen, er ist sehr gelehrt, er ist hochintelligent, er ist ein Genius. Er ist künstlerisch, schlau und Experte. Er ist dankbar, entschlossen und ist sehr geeignet, sehr gut fähig, Zeit und Umstände zu beurteilen. Er sieht durch die Autorität der Schriften, er ist rein, er ist selbstkontrolliert, er ist stetig, er ist duldsam, er vergibt, er ist sehr tief, er ist im Inneren zufriedengestellt, er ist ausgewogen, er ist großzügig, religiös, heroisch, mitleidig, respektvoll, freundlich, liberal, schüchtern, der Beschützer der hingegebenen Seelen, er ist glücklich, er ist ein wohlmeinender Freund seiner Devotees, er wird durch Liebe kontrolliert, er ist ganz sogar glücksverheißend, er ist allmächtig, sehr berühmt, sehr populär, er hat eine besondere Anziehungskraft auf Devotees und er wirkt auch sehr anziehend auf Frauen. Er ist in jeder Hinsicht verehrungswürdig, er ist ganz und gar reich, er ist sehr ehrenswert, er ist der höchste Kontrollierer, er ist wandellos, er ist all cognizant, er erkennt alles, er ist ewiglich frisch, er hat eine Sachidananda Vigraha, er besitzt alle mystischen Vollkommenheiten, er hat unvorstellbare Energien, sein Körper erzeugt unzählige Universen, er ist die ursprüngliche Quelle aller Inkarnationen. Krishna gibt Befreiung zu den Feinden, die er tötet. Krishna zieht die befreiten Seelen an. Krishna vollführt wundervolle Aktivitäten. Krishna ist umgeben von liebenden Devotees. Krishna hat eine allerziehende Flöte. Und Krishna hat eine wundervolle Schönheit, die durch nichts in dieser Schöpfung übertroffen werden kann und durch niemanden. So, wir werden jetzt einmal durchgehen. Wir werden mit Lalita beginnen. Welche Eigenschaft interessiert dich heute?
Der
allerziehenden Flöte. Der allerziehenden
Flöte. Danke. Er ist dankbar.
Er ist dankbar.
Von Liebe kommt
er. Er vergibt. Hast du das ausgefressen?
Schüchtern.
Schüchtern. Schüchtern. Gut. Also jeder muss sich's merken, wo er war, weil ich will das vielleicht nicht erinnern. Also wir haben alle andere, das ist sehr gut. Wir sind eine sehr divergierende, also wie sagt man, variierte Zuhörerschaft. Wir werden also zuerst über Krishnas Flöte hören. Na? Hier. Wenn Krishna auf seiner Flöte spielt, dann antworten alle Lebewesen entsprechend ihrer individuellen Ekstase. Harte und sich nicht bewegenden Wesen, wie zum Beispiel Steine, schmelzen und fließen hinweg. Sich bewegende Wesen werden unbeweglich. Die Kälber hören auf, die Milch der Mütter zu trinken, wenn sie die Flöte hören. Sie schlucken auch nicht herunter, was die Milch, die in ihren Mündern ist, sondern stehen bewegungslos da, völlig absorbiert in den wunderschönen Klang der Flöte. die Vögel fliegen in die Bäume, schließen ihre Augen und meditieren in Trance wie Weise. Es wird richtig beschrieben, dass Krishna manchmal mit Darwin einfach sich hinstellt in die Wiese und dann fängt er an zu auf der Flöte zu spielen und kommen Vögel von überall her und setzen sich in die Äste, um das um ihm zuzuschauen und zuzuhören, wie Zuschauer und Zuhörer bei einer künstlerischen Darbietung. Und manche Vögel, die das Wesen von Munis an sich haben, die eigentlich entsagte Mönche sind, die verbergen sich hinter den Zweigen und gucken so zwischen den Blättern heraus, weil ein Muni die Eigenschaft hat, sich in eine Höhle zurückzuziehen. die machen das und fangen die Bauern an zu tanzen. Und weil sie Krishna so gut finden als Flötenspieler, geben sie ihm dann eine Pfauenfeder. Krishna, der sehr respektiert, dass seine Devotees ihm die Pfauenfeder geben, achtet das auch und hält es immer im Kopf, indem er es in den Turban steckt. Wenn man was Wichtiges hat, dann tut man es nicht weg. Obgleich jeder die Süße von Krishnas Flöte schätzt, werden doch die Gopis mehr als irgendein anderen Devotee in Vraja überwältigt von der Flöte. Nicht? Und das heißt, dass Krishna eine sehr, sehr tiefe Flöte hat, die er abends spielt, die Murali. Die hat so einen tiefen Sound, dass diejenigen, die versunken sind im Haushälterleben, sie nicht hören können, weil er so tief ist. Ganz tief. Die hören den nicht, weil die so absorbiert sind. Nur die Gopis, die besondere Aufmerksamkeit haben darauf, die hören das. Das hat was zu bedeuten. Auch wir hören oft nicht den Ruf Krishna. Man muss schon sehr eingestimmt sein, um ihn richtig wahrzunehmen. Sonst können wir es einfach nicht wahrnehmen, weil wir zu hektisch und busy sind mit unserer kleinen Sandkiste, wo wir die Kuchen backen und die Form tun und so weiter und so fort. Ne? Ja. Und nun, da ist eine riesen Diskussion in Vrindavan über die Bambusflöte. Die Gopis können es eigentlich nicht akzeptieren, denn die Bambusflöte trägt fortwährend den Nektar von Krishnas Lippen und sie sind der Ansicht, der ist nur für sie reserviert. Deswegen sind sie sehr neidisch auf die Flöte. Und sehr oft kommt es vor, dass sie die Flöte spielen, stehen. Nicht? Einmal hatte Srimati Radharani die Flöte von Krishna gestohlen und sie tut sich meistens in die Zopf hinten schieben, weil da kommt man, das sieht man nicht. Nicht? Und nun, zu der damaligen Zeit ist es erfahren, war Krishna gerade. Richtig. Ihr wisst ja, Radharani geht jeden Mittag nach Suryakund, um dort Krishna zu verehren. Um Surya Narayan Ekshi zu verehren. Nicht? Und Purnamasi hatte Yatila gesagt, ihre Schwiegermutter, das sollte Radha machen, denn auch dieser Bestand immer ausreichend gefüllt sein. Nun, sie brauchen jeden Mittag einen Priester, der ihnen dabei assistiert. Und Krishna verkleidet sich jeden Mittag aufs Neue als dieser Priester. Nicht? Und assistiert Srimati Radharani bei ihrer Puja von Suryakund. So, sie beide, das göttliche Paar, weiß genau. Radharani weiß, dass das Krishna ist. Aber, also das ist der Höhepunkt des Parakiya Bhavas, ihre
Ihr Treffen findet ja vor den wachsamen Augen Yatilas statt, die nur eines im Sinn hat, Krishna eben nicht dran. Also Radharani vor Krishna zu beschützen. Und in dieser Zeit, zum Schluss sagt Yatila, ist immer so dankbar und sagt Radharani, gib ihm doch einen Ring als Belohnung, you know. Krishna sagt, nein, ich bin vollkommen auf Brahmachari, ich kann keinen Ring von einer Frau annehmen, was eine Frau getragen hat und so weiter. Und dann machen sie allerlei Scherze. Ganz zum Schluss fällt plötzlich die Flöte aus Radharanis Zopf. So, Krishna hat schon überall gesucht nach dieser Flöte, aber kann sie jetzt nicht nehmen. Weil das würde zu sehr auffallen. Plötzlich das nimmt und sagt, du hast mir meine Flöte genommen, das dann würde alles klar sein. Er muss also in der Verkleidung bleiben. Und Radharani ist das also völlig peinlich vor Yatila, weil jeder kennt diese Flöte von Krishna. Und die ist jetzt plötzlich runtergefallen. Klack! Stell dir das mal vor, mir ist das einmal so gegangen, da hatte ich Prasadam geklaut als junger Bhakta. Und die anderen Devotees hatten sich beschwert über mich, dass ich immer den Mangalarti-Sweets klaue. Nicht? Und ich hatte strikt gehört von Prabhupada, es ist okay, das zu tun. Nicht? Und trotzdem wollte ich nicht, dass mir jemand auf die Schliche kam. Dann hatte der Tempelpräsident mich vorgeladen und sagte, also hier liegen verschiedene Beschwerden gegen dich vor, dass du Mangel. Nee, also überhaupt nicht. Und ich hatte zu der Zeit, ich wusste das nicht, ich hatte so ein Dodi eingerollt, so ein Ladu noch. Und irgendwie ist der rausgefallen. Und dann war natürlich alles klar. Und dann war alles klar dann. Und dann war es schrecklich peinlich, wie man so schön sagt. Und das war jetzt also die Situation. Und Yatila ging sofort auf 180. Was? Du hast die Flöte, Krishnas. Und das war also schlimm. Und Radharani, die ist schon so gesenkt im Blick. Und sie wusste auch nicht, was zu tun. Und jetzt dachte sie, jeden Augenblick kommt raus, dass Krishna da der Brahmana ist. Und Krishna sagte, na, ich glaube, Yatila, du siehst überall Krishna, Krishna, Krishna. Das ist ja völlig deine Eigenschaft. Du denkst immer an Krishna. Es war mir so, ich habe das gesehen, als deine Schwiegertochter kam, ist plötzlich eine Flöte vom Govardhan-Hügel gefallen in den Zopf hinein. Und weil Radharani nie an Krishna denkt und gehört, deswegen ist ihr das auch nicht aufgefallen, dass das eine Flöte war. So war das im Zopf. So musste man das sehen, Yatila. Sagte Krishna. Yatila sagte, ja sicher, und weil sie ja der Brahmanas immer glaubte, nicht? Und Krishna sagte, ja natürlich, und ich würde Folgendes sagen, ich nehme die Flöte einfach so mit mir und auf diese Art und Weise ist deine Schwiegertochter vor jeglichen und ich versenke sie dann, wenn ich nach Mathura zurückkomme, wo ich wohne, in der Yamuna. Und dann ist das alles gelöst auf diese Weise. Radharani kochte, jetzt kriegt er die Flöte wieder. Und Krishna lächelte sie an. Und die Flöte. So. Die Vraja Vilas ist da. Aber ich finde es auch gut, dass wir nicht jetzt immer hingehen. Ja, aber warum machst du nicht noch einen weiteren Schritt, dass du es leise machst? Das wäre ja noch intelligenter, Lalita. So, was war dein Wunsch?
Dankbarkeit.
Also, Ja, das ist auch. Da habe ich schon oft drüber meditiert. Jede Person, die sich bewusst ist über die die gutmütigen Aktivitäten eines anderen und niemals seinen Dienst vergisst, wird dankbar genannt. Das ist also die Definition von Rupa Goswami, dass man sich bewusst ist über die wohlwollenden Tätigkeiten eines anderen, was der für mich getan hat oder die für mich getan hat, und niemals den Dienst vergisst. Solch eine Person ist dankbar. Ne? Zum Beispiel, du würdest als Kind dankbar sein, deinen Eltern oder bestimmten Personen. Ich bin sehr, sehr vielen Devotees gegenüber sehr zu Dank verpflichtet, weil sie so viel für meinen Service, für Prabhupada tun. Also das kann ich nie vergessen, und das muss man sehr trainieren. Das ist Dankbarkeit. Das heißt, die Charaktergröße einer Person kann man an der Dankbarkeit messen. Es ist also gut, diese Dankbarkeit auch zu zeigen, nicht sich einfach bewusst zu sein, was diese Person für uns getan hat. So sind wir dankbar anderen Devotees, die uns geholfen haben in wichtigen Zeiten. Vielleicht Devotees, die nicht ihr Vertrauen in uns verloren haben, selbst als wir Schwierigkeiten hatten. Wir sind dankbar unserem spirituellen Meister gegenüber, der so unablässig für uns das spirituelle Fortkommen besorgt ist. Wir sind dankbar Devotee-Freunden gegenüber, die uns vielleicht Prasada mitbringen von einem heiligen Ort und so weiter. So, nun, Krishna, Anda, war Draupadi dankbar. Denn als Draupadi weit weg war von ihm, rief sie mit gefalteten Händen: He Govinda. Krishna sagt: Dieser Ruf nach mir hat mich ihr gegenüber in tiefes Verschuldetsein gestürzt. Und dieses Verschuldetsein wächst ständig in meinem Herzen. Also Krishna behält im Herzen, wie sie gerufen hatte in dieser Situation, und ist ihr gegenüber völlig dankbar dafür. Und Srila Prabhupada sagt hierzu: Der Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, ist eine Anrede. Geht im spirituellen Leben. Und dafür ist der Krishna sehr dankbar. Krishna ist eine Person und er hat alle anziehende Eigenschaften. Er ist stark und hart, indem er sagt: Von der Bestrafung bin ich der Prügelstock. Aber er ist auch weich und dankbar, wenn ihm jemand mit Hingabe etwas darbringt. Der höchste Herr hat den Wunsch, dass wir, die verlorenen Seelen, seine Teile und Teilchen in seine ewigen Spiele zurückgeben. Er bittet uns nur unser eigenes sündiges Leben und unser Leben des Ungehorsams aufzugeben und hingebungsvollen Dienst auszuführen. Wenn eine Jiva Krishnas Ratschlag befolgt, wird Krishna sehr dankbar. Er ist ganz besonders erfreut, wenn jemand seinen reinen Devoti dient oder seinen reinen Devotis dient, die für ihn in dieser Welt arbeiten. Dann ist Krishna total erfreut, wenn wir reine Devotis finden, denen wir unseren Dienst darbringen. Dann ist Krishna total erfreut. Ja, wie gesagt, wenn ich eine Bemühung mache in meinem Chanten der heiligen Namen, ist Krishna dankbar. Ich muss Vertrauen haben darin, dass er hört. Ich ich mag noch immer kämpfen und die 10 Vergehen versuchen zu vermeiden, doch Krishna ist mehr erfreut, als dass er unerfreut ist, wenn er sieht, dass ich ernsthaft chante. Krishna vergrößert, was immer Gutes wir machen. Das ist auch eine Charaktereigenschaft. Eine Charaktereigenschaft von einer kleinkrämerischen Person ist immer die schlechten Eigenschaften zu finden. In einem Haufen von guten Eigenschaften findet er ihn. Ah, schlechter Mundgeruch. Nicht? Oder irgend so etwas. Nicht? Aber Krishna findet in einem Haufen von schlechten Eigenschaften die gute Eigenschaft. Oder auch die Devotees müssen so werden. Die müssen werden wie Paramahansa. Schwäne, die von einer Verdünnung aus Milch und Wasser eben nur die Milch ziehen. Wir sollten deswegen nicht depressiert sein oder in eine depressive Gemütshaltung fallen, wenn wir sehen, dass wir nur so langsam Fortschritte machen. Die Krishna sieht eben, was immer Gutes da ist bei uns. Richtig schön bei uns. Zumindest sollten wir nie unsere Übung aufgeben oder denken, dass Krishna uns gar nicht hört. Er hört alles und er ist sehr begierig, die Essenz in unserer Bemühung zu sehen. Deswegen heißt er Bhava Grahi Janardana. Nicht jemand, der die Essenz nimmt. Es ist sehr angenehm, über Krishnas Eigenschaft der Dankbarkeit zu meditieren. Der reine Devotee nimmt Freude darin und hört und chantet die Eigenschaften, die Namen und die Form von Radha Madhava. Deine Devis heißt doch auch so, nicht? In ihm residieren viele andere Eigenschaften, die ewiglich gegenwärtig sind und niemals von ihm getrennt sind, nicht so? Der ist Krishna sehr dankbar. Und wenn ein Devotee das versteht, wird er auch Krishna gegenüber sehr dankbar. Gut, hier ist ja direkt hier ein Zitat von Prabhupada, die reinen Devotees so sehen große Freude darin, über die Eigenschaften, Namen und Formen von Radha Madhava zu hören und zu chanten. Das musst du jetzt machen, Anna. Ach, und dann ist Radha Madhava sehr dankbar. Es gibt so ein Lila von Lord Rama. Lord Rama ging in einen Wald hinein. Also als er durch die Wälder ging. Und da war eine Frau, die war eine Asketin, die lebte schon sehr, sehr lange, war schon sehr alt. Und sie hatte irgendwie gehört, dass Lord Rama sie besuchen würde. Und so hatte sie schon seit Jahren nur noch auf diesen Augenblick hingelebt. Und sie hatte gedacht, was werde ich Rama denn anbieten, wenn er kommt? Was zu essen? Was kann ich ihm anbieten? Und sie war im Wald und da gab es nur Beeren. So was sie tat jeden Tag aufs Neue. Sie ging und pflückte Beeren und biss sie zum Teil an, um zu sehen, ob sie süß genug auch waren. Und wenn Rama an dem Tag nicht kam, dann gab sie die Beeren weg. So, eben an dem einen Tag nun kam Lord Ramachandra. Und diese Frau war so besorgt, dass sie ja nur süße Beeren, denn Beeren, die sauer sind, das ist ein Gräuel. Nicht? Sie nur süße Beeren opfern konnte, dass sie also in die Beeren hineingebissen hatte. Und zwar nicht nur in eine, weil die andere konnte ja bitter sein. Nicht? Sondern in eine. Sie gab diese Beeren zu Rama. Rama war so dankbar. Ja, es ist eine Geschichte, die diese Dankbarkeit des Herrn ausdrückt. Gut, das ist also die Dankbarkeit, die 17. Eigenschaft. Das kannst du nachlesen im 20. und 21. Kapitel. Nochmal. Chapters 21 and 22. 21. Kapitel vom Nektar der Hingabe. Nicht hier. Das habt ihr das Buch bestimmt. In Deutsch habt ihr es auch. Und das gerade bin ich, ja. Gut, was war deine gewünschte Eigenschaft? Ja, ja. Controlled by me. Wo war das? Am Anfang, in der Mitte, am Ende? In der Mitte. Mhm. Manchmal ist es nicht so einfach. Der Nektar der Hingabe gibt das Beispiel von Sudama Vipra, der den Herrn durch seine Zuneigung als ein zuneigungsvoller Schulkamerad von Krishna kontrollierte und durch Sudamas Hingabe. Krishna war so kontrolliert, dass er Tränen vergaß, als Sudama reinkam. Das andere Beispiel im Nektar der Hingabe ist Mutter Yashoda, die versuchte, Krishna mit Seilen zu binden. Krishna erlaubte es ihr schließlich und zeigte, dass ihn niemand lieben, also niemand binden kann, außer denn durch Liebe. Nicht, zunächst einmal nahm sie ja ein Seil nach dem anderen, die waren alle zu kurz. Für zwei Finger breit waren sie genau zu kurz immer. Eine Finger drückt aus, dass Krishna nicht durch intellektuelles Wissen erreicht werden kann, Jnana. Der andere Finger auch nicht durch eigene Bemühungen, Karma. Nur durch Bhakti. Die anderen Acharyas erklären so, dass um Krishna zu erreichen, brauchen wir zwei. Wie bei den Fingern. Zack. Da waren zwei Finger zu kurz. Unsere eigene Bemühung und Krishnas Mercy. Das muss da sein. So, irgendwie war das noch nicht da. Deswegen war es für zwei Finger zu kurz. Die Bemühung war noch nie. Oder die Mercy Krishna war es noch nicht da. Und deswegen war es für zwei Finger zu kurz. Die Gopis sind so konzentriert in ihrer Hingabe auf Krishna, dass er sich eingesteht, ich bin unfähig, den Gopis etwas zurückzugeben. Sie brechen ihr Gelübde. Nein, sie brechen sein Gelübde. Krishna hat ja das Gelübde gegeben, ich erwidere meine Devotees entsprechend des Maßes ihrer Hingabe. So bei Srimati Radharanis Liebe zu Krishna ist es so, dass Krishna nicht in der Lage ist, Radharani irgendwas zurückzugeben, weil es so stark ist. Er kann gar nicht verstehen, wie stark Krishna Radhas Liebe für ihn ist. Und deswegen erscheint er als Chaitanya Mahaprabhu, weil er kann doch nicht sein Versprechen immer brechen. Das geht doch nicht. Nee. Bei Radha weiß er eben nicht, kann er nichts tun, weil er versteht nicht, wie die Intensität von Radhas Liebe muss ja erst mal schitternd erschienen.
Schön.
Was nun Krishnas liebevolle Erwiderung betrifft, schreibt Prabhupada, Krishna fühlt sich dem Devoti gegenüber verpflichtet, aufgrund dessen liebevoller Haltung, nicht genau aufgrund dessen Service. Nein. Du merkst, du in deiner Küche, du hast so eine Möglichkeit, mit Love and Devotion das zu machen für Krishna, aber wenn du es nicht machst, wäre es nicht so gut wie mit, wenn du es mit Liebe und Hingabe darbringst. Wir mögen bei dieser Aussage großen Enthusiasmus finden. Wenn wir nicht in der Lage sind, irgendeinen heroischen Dienst zu tun, oder wenn wir nicht einmal so viel Dienst mehr tun können, wie wir es in unserer Jugend einmal taten, wird Krishna dennoch unsere Bemühungen wertschätzen, wenn da diese Liebe eben da ist. Es ist die liebevolle Haltung, die zählt. Es ist sehr oft zu sehen, wenn jemand sich der Hare Krishna Bewegung anschließt, dann dient er mit einer unglaublichen Energie während seiner Jugend. Dann kommt er an die Grenzen. Und wenn er älter wird, einige Devotees kriegen ernsthafte Krankheiten und werden physisch total reduziert und nicht mehr in der Lage, viele praktische Pflichten auszuführen. Wir sollten solche Devotees ermutigen und sollten sie inspirieren, dass sie weitermachen können. Es geht um den Spirit, nicht den physischen Umstand. Es ist meistens so, dass ein Devotee, der unter physischen Schwierigkeiten steht, mehr hingegeben ist als jemand, der einfach nur jung und voller Energie platzt. Krishna wird kontrolliert werden durch solche Ernsthaftigkeit von seinem Devotee und nicht davon, wie viele Stunden er Service tut. Krishna wird kontrolliert von Liebe. Er wird bezwungen durch Liebe. Diejenigen, die weise sind, suchen Zuflucht bei Krishnas Devotees. Und letztendlich beten sie zu Srimati Radharani um Barmherzigkeit. Sie ist die Personifikation von der Liebe, die Krishna in jedem Fall bezwingt. Wenn wir unter ihrem Schutz stehen, werden wir sicher sein, dass wir Krishnas Liebe erreichen. Und dann geht es weiter. Prabhupada Zitat: Krishna ist der Besitz von seinen rein bedingungslosen Devotees. Und nur solch ein Devotee kann Krishna einem anderen Devotee geben. Krishna kann man niemals direkt erreichen. Ein reiner Devotee wendet sich deswegen niemals direkt an den Herrn, sondern versucht, den Diener des Dieners des Herrn zufriedenzustellen. Und somit wird der Herr erfreut. Und nur dann kann der Devotee den Geschmack der Tulasi-Blätter kosten, die an den Lotusfüßen Krishnas kleben. In Vrindavan beten alle reinen Devotees um die Barmherzigkeit von Srimati Radharani, der Freudenenergie von Krishna. Srimati Radharani ist die weichherzige, feminine Hälfte des Gesamtganzen und erinnert an die Perfektion der weltlichen femininen Natur. Deswegen ist die Barmherzigkeit Radharanis sehr leicht für einen ernsthaften Devotee zugänglich. Und wenn sie einmal solch einen Devotee zu Krishna empfiehlt, dann akzeptiert der Herr so gleich den Devotee in seine Gemeinschaft. Nach Krishnas Liebe und Aufmerksamkeit zu suchen, ist das höchste Ziel, und es kann erreicht werden durch die Barmherzigkeit der Devotees. Krishna wäre nice, ne? Radharani kann Krishna bezwingen. Es geht so weit, dass Krishna, wenn er etwas getan hat, wenn er nicht rechtzeitig zu einer Verabredung kam und Radha ihn nicht sehen will, dann sucht Radharani, dann sucht Krishna Zuflucht beim Radha-Kund. Der opfert seine Blumen zum Radha-Kund, um die Gunst von Radha-Kund zu kriegen, damit er Krishna Radharani sehen kann. Manchmal ist Krishna so verzweifelt, dass er sich alle Kleidung auszieht und sich an der Yamuna im Sand wälzt, vor Kummer. Wenn Radharani nicht sehen will. So kontrolliert ist er. Und wenn du die Mercy Radhas erlangst, Tungavidya, kannst du erstmal die Mercy von Tungavidya erreichen. Und die wird dann zu Radha gehen. Ja, aber ganz sicher. Wir müssen sehr aufpassen dabei, dass wir nicht in den Sahajiyatum verfallen und denken, das Beste ist, um Radhas Mercy zu erlangen, direkt, also durch einen Devotee zu gehen. Ich habe da gerade was gehört von, es gab ein Brahmbhakta einmal in Indien, der ständig in einer großen Trennung von Ram lebte. Und schließlich war die Trennung so stark, dass er sich vor einem Zug warf. Er konnte es nicht mehr ertragen und sich das Leben nehmen wollte, und der Zug fuhr über sein Bein. Und auch da chantete er nur Ram, 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 Ram. So, er galt als ein großer Rambhakta. Und die Schüler von Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur baten Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, ihn zu besuchen. Sie wollten sehen, wie die sich bestimmt prächtig verstanden und so weiter. Und Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur kam und fragte, nur eine Frage, dienst du Ram direkt? Hast du eine direkte Beziehung zu Ram? Er sagte, ja, ganz klar. Ne? Und da sagte Bhaktisiddhanta Saraswati mit seinen Schülern, lass uns gehen, wir haben hier nichts so verloren. Ich dann ging ich dann weg, weil wenn man sich Krishna oder Gott nähert, ist es sehr wichtig, dass man es über jemanden macht. Das wird richtig erwähnt in der Sampradaya. Sogar Lord Chaitanya sagt es. Man ist nicht ein direkter Diener, sondern ein Diener des Dieners des Dieners. Und deswegen, wir wenden uns an Radharani, um zu Krishna zu gehen. Und dann noch an die Devotee von Radharani. Ja. Dominikin, was ist dein...
Er vergibt.
Ja. Das interessiert mich auch wahnsinnig. Na?
Ende der Mitte.
Jetzt. Na.
Wir haben's.
Rupa Goswami definiert eine Person, die Vergebung hat, als eine Person, die alle möglichen Arten von Vergehen tolerieren kann. Lord Krishna tolerierte Shishupals Vergehen. Sri Yamunacharya sagt weiter in seinen Gebeten, dass Krishna so eine Kraft zu vergeben hat, dass seine Kraft noch größer ist als die von Lord Ramachandra. Denn Shishupala, der war immer in der Gewohnheit, Krishna zu beleidigen, nicht nur während eines Lebens, sondern während drei Leben. Dennoch war Krishna so gütig, dass er Shishupala die Befreiung gewährte, in sein Dasein einzugehen. Drei Leben lang hatte er nur Vergehen gemacht. Krishna ist der höchste Vater. Er liebt alle Lebewesen. Er ist sich sicher, hier überlegt, wer es die drei Leben von Shishupala sind.
War das eine von Jayantita?
Ja. Krishna ist der höchste Vater, er liebt alle Lebewesen. Er ist voller Vertrauen, er ist sich sicher und er hat also immer das Wohl aller im Auge. Das ist die Grundlage für seine Eigenschaft zu vergeben. Krishna wird mit uns erfreut sein, wenn wir anderen ebenfalls vergeben können. In der Bhagavad Gita sagt Krishna, dass die Neigung zu vergeben sowie Intelligenz, Wissen, Wahrhaftigkeit, Furchtlosigkeit, Gewaltlosigkeit und Entsagung, all diese Eigenschaften der Lebewesen sind von mir allein geschaffen worden. Die Eigenschaft zu haben, anderen zu vergeben, ist deswegen ein Triumph für einen Devotee. Triumphiert. Chanakya Pandit beschreibt, dass die Neigung zu vergeben die Haupteigenschaft eines Sadhus ist. Das heißt, eine Frau wird schön durch die großen Augen, ein Kuckuck wird schön durch das Singen, ein Mann wird schön durch das Wissen und ein Heiliger wird schön durch die Eigenschaft zu vergeben. Das verschönert ihn. Sonst ist er ein nicht so schöner Heiliger. Maharaj Ambarish gab ein Beispiel für diese Neigung zu vergeben, indem er Durvasa Muni die Mercy zeigte, obwohl Durvasa versuchte, ihn zu töten. Lord Nityananda vergab Jagai und Madai. Krishna setzt den Standard für das Vergeben eines Devotees. Er legt Wert darauf, wenn wir wollen, dass er uns vergibt, dann sollten wir zunächst einmal anderen vergeben. Ein Heiliger vergibt nicht nur seinen eigenen Familienmitgliedern, sondern auch seinen Feinden. Krishna ist so gütig zu seinen Feinden, dass er ihnen Befreiung gibt. Prabhupada erinnerte uns an Jesus Christus, der Gott bat, die Unwissenheit derjenigen zu vergeben, die ihn kreuzigten. Christus gab seinen Anhängern die folgenden Worte in den Vater unser. Vergebe uns unsere Überschreitungen, wie wir denen vergeben, die gegenüber uns Überschreitungen machen. In Deutsch sagen wir, vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unsere Schuldigen. In England, in Englisch ist es, forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Eigentlich drückt das was anderes aus als das Deutsche. Nee. Interessant. Vergib uns unsere Überschreitungen, so wie wir denjenigen vergeben, die gegenüber uns Überschreitungen haben. Ein guter Weg, die Neigung zu vergeben, zu demonstrieren, ist, Leuten weiterhin Krishna-Bewusstsein zu geben, obwohl sie undankbar sind. Das ist die Stimmung des Predigers. Obwohl es so viele Gründe gibt, warum wir die Nicht-Gottgeweihten zurückweisen, zeigt doch ein Devotee seine Neigung zu vergeben, indem er weiter predigt. das ist mir sehr oft in meinem Service so gegangen, dass ich wirklich keine Inspiration mehr verspürte, zu diesen Leuten zu gehen. Das ist eine richtige Krise, die ich als Prediger manchmal habe. Jetzt nicht mehr so, aber es gab Zeiten, wo wir gereist sind, den ganzen Tag, und dann steht man dann vor dem Hippie-Haus und soll da rein und predigen. Und der Fahrer sagte, ich habe jetzt dich da hingefahren, jetzt muss ich erst mal rasten. Wir gehen dann alleine, du schaffst das schon. Und alles in einem sagt, nein, ich will nichts mit diesen Leuten zu tun haben. Das ist auch eine große, ist auch manchmal schwierig für mich als spiritueller Meister, immer wieder zu sprechen über die gleichen Themen. Nicht? Das kann sehr schwierig sein, aber das muss gemacht werden. Sonst können wir niemals die Aufmerksamkeit von Krishna erlangen. Wird richtig unterwiesen für spirituelle Meister. Sie sollen ganz geduldig mit ihren Untergebenen sein und immer wieder das Gleiche sagen. Niemals entmutigt sein. Wow. Vergebung braucht Ehrlichkeit und Demut. Sehr schön. Forgiveness requires honesty and humility. Wir müssen zuerst ehrlich genug sein, zuzugeben, dass wir selber Frevler sind und wir und dass man uns vergibt. Voller Demut beten wir vor dem höchsten Herrn. Wir wissen, dass wir bestraft werden sollten für unser falsches Verhalten und unser Vergehen und für unsere unabsichtlichen und absichtliche Gewalttätigkeit, die wir gegenüber anderen Lebewesen ausüben. Wir hoffen, dass der Herr uns vergeben wird, wenn wir versuchen, uns zu berichtigen. So wie wir die Güte des Herrn für uns erwarten, sollten wir gütig anderen gegenüber sein, für ihren absichtlichen oder unabsichtliche Gewalt gegen uns. Sehr interessant, ne? Das habe ich jetzt auch neulich gehört. Wenn man anderen das versagt, was man für sich selber in Anspruch nimmt, ist das eine schlechte Eigenschaft. Wir wollen, dass wir entschuldigt werden, müssen wir anderen auch lernen zu entschuldigen. Ein sehr tiefer Punkt im Grunde. Ne? So, jetzt kommen wir zu Shyamananda. Was wolltest du gerne haben für eine Eigenschaft, die dich fasziniert?
Schüchtern.
Schüchtern. Krishna ist schüchtern. Das ist ja auch eine sehr interessante Eigenschaft. Ich habe sie entdeckt. Das interessiert mich jetzt auch. Da weiß ich jetzt auch nicht genau, wie Krishna ist schüchtern. Eine Person, die manchmal Demut zeigt und manchmal eine gewisse Schüchternheit und manchmal eine gewisse Beschämtheit, wird als schüchtern. Lord Krishna ist manchmal schüchtern, seine Liebe für die Gopis zu zeigen, wenn Balaram oder seine Eltern gegenwärtig sind. Wir kosten Krishna in dieser Stimmung. Wir schätzen es, dass Krishna in dieser Stimmung ist. Wir bewundern ihn, wenn er prahlt, bevor er einen Dämon bekämpft. Und wir bewundern auch seine zur Schaustellung von Schüchternheit. Dies ist Teil seiner Größe. Krishna ist vielseitig. Er ist nicht nur heldenhaft, sondern auch schüchtern. Krishnas Schüchternheit ist eine seiner vertraulichen Eigenschaften und die Devotees sollten es lernen, sich zu qualifizieren, um diese Eigenschaft zu schätzen. Ja. War es Krishna, den Govardhan hielt auf der Hand. Da fing seine Hand an zu zittern, als er die Gopis sah. der Berg schüttelte. Und Balaram lächelte, weil er die Kuh hatten Jungen, die waren alle voller Angst, die gingen mit ihren Stöcken und hielten, wollten den Berg halten, damit er ja nicht runterfällt. Aber Balaram lächelte, weil er wusste, dass sein Bruder ohne weiteres den Berg einfach hätte schweben lassen können. Da war kein Grund, Angst zu haben. Aber er lächelte, weil er sah, dass Krishnas Hand schüttelte wegen den Gopis. Und als Krishna das sah, dachte er, oh, Balaram hat mich durchschaut. War sehr schüchtern und schaute beschämt auf den Boden. Lebenswerte Eigenschaften. Auf der anderen Seite sind sie so heavy, auf der anderen Seite auch sehr schüchtern. Das ist ja lebenswerte Eigenschaft. Ja, es ist jetzt schon ein bisschen spät, 8.30 Uhr. Ich würde sehr gerne noch, also ich denke ja gerade an Krishna und in Form seines heiligen Namens, das ist aber hier nicht drin, diese Eigenschaft, dass Krishna immer da ist, wenn man den heiligen Namen chantet, da denke ich sehr umfassend drüber nach, diese Tage. Schon seit zwei Wochen. Wenn ich da jetzt aber anfange, was zu erzählen, dann bin ich für zwei Stunden völlig verstrickt. Das heißt, ich wollte es aber nur andeuten, weil ihr euch bestimmt fragt. Gut, dann würde ich sagen, ihr habt hier noch eine Frage mit Lalita zu besprechen. Nee? Nee, nichts groß, also das ist interessant. Ja, gut. Habt ihr irgendwelche Fragen, die ihr noch oder irgendwas zu besprechen?
Ich habe eine kleine Frage. Befreit wurde, sozusagen,
ja.
Obwohl er drei Leben lang oder dann Wochen dagegen gemacht hat.
Ja.
Da verstehe ich manchmal mit dem Buch nicht, dass auch Jagai und Nadai, das gilt die Gärten immer als die Gefallensten.
Aha.
Sozusagen, und das Nonite und dann zu bauen, ich war auch nie zu befreien.
Ja.
Auch das war im Grunde genommen nur Chai und Vichai, die
die noch eine Ehrenrunde machten, ja, sozusagen.
Auch als die Dämonen.
Ja.
Sind eigentlich reine Gewalt von Krishna, denn also Krishnas Freude.
Ach so, richtig.
Und der Dämonen spielen.
Und deswegen, wie kann man da sagen, dass Krishna so barmherzig ist? Das ist doch alles Spiel und ist doch alles in der eigenen
da
Familie.
Da kommen manchmal so Zweifel, weil
ja,
das da ausgerechnet jemand diese Personen sozusagen aufgeklärt,
ja,
die dann Krishnas.
Also wir bräuchten jetzt ein Beispiel von wirklichen Leuten, die wirklich daneben sind. Nicht, nicht diese... ja, also ich brauche nicht weit zu suchen. Ich bin dann gleich... ich glaube, wir sitzen mal im Zimmer. die Barmherzigkeit Krishnas bekommen haben. Also viele bedingte Seelen. Guck mal, ich meine, du bist jetzt in der Devotee-Familie geboren worden und du hast noch nicht diese schweren Sachen auf dem Kerbholz, aber frag mal deine Mutter, was die war bestimmt auch sinnvoll, oder? Kann man schon sagen. Nicht, was ihr gemacht habt, wir wollen das nicht so jetzt breitreden, was wir gemacht haben vor dem Krishna-Bewusstsein. Ich habe sehr oft gesagt, also ich würde meinen Schülern nicht zumuten wollen, mich zu treffen vor dem Krishna-Bewusstsein. Also, ich sehe das jetzt natürlich, als Devotee sieht man sich sehr, so schlimm. Sagen wir mal so, aber es ist total anders, nicht? So, es gibt viele, die Barmherzigkeit gekriegt haben. Das Beispiel, was mich am meisten inspiriert, ist das Beispiel von Schweinehose. Es gab einen Jungen in Paris, der hieß Schweinehose, weil wenn immer er zum Tempel kam, roch es so heavy. Der duschte sich nämlich nie. Das schon seit einem Jahr war er in den gleichen Klamotten, die hätte man einstellen können und die wären stehen geblieben. Und der war so ein bisschen, hatte so ein bisschen mentale Schwierigkeiten und ging also je. Der kam so wie so ein Tier immer. Die Devotees haben immer ihm Prasadam gegeben, aber ihn nicht in den Tempel gelassen, weil es roch einfach unerträglich dann. So, eins war Prabhupada auf dem Spaziergang und Schweinehose stürmte dann aus dem Park heraus und brachte seine Ehrbietung da. Und das war so ein fürchterlich schockierendes Bild. Guck mal, wenn jemand da, stell dir mal vor, Prabhupada geht da spazieren und fliegt da diese Schweinehose durch die und er wollte vielleicht Prabhupada etwas antun, kann ja sein, der war ja nicht ganz, hatte ein Schäubchen locker, nicht? Und so packten sie ihn und wollten ihn weg. Prabhupada sagte ganz scharf, no. Er hatte einen Plan. Und nun am nächsten Morgen ging Prabhupada wieder spazieren und alle leiteten Prabhupada an dieser Stelle vorbei, wo Schweinehose im Gebüsch lebte. Und kam dann zurück in den Tempel und da stürzte plötzlich aus dem Tempel Schweinehose hervor. Der hatte da im Tempel gewartet. Und die Devotees wollten ihn abschleppen, aber Prabhupada hat sie gestoppt. Er kniete dann vor Prabhupada und so richtig mit dem Tränen in den Augen, Prabhupada hat gefragt, Semi, kannst du mich sehen? In meiner gefallenen Situation, nicht? Semi, er hat so gestammelt. Eigentlich würde man sagen, can you see me? Nicht? Semi. Prabhupada sah, war so barmherzig, kraulte ihm am Kopf. Machte Prabhupada wie vielleicht Gopalisa, ich von mir Schweinchen manchmal kraut. Manchmal den Devotees am Kopf gekrault. Das war seine Art, Zuneigung zu zeigen. So viel älter, wir sind ja alle wie Enkelsöhne von ihm in dem Alter gewesen. Nicht? Und er war dann in der Vorlesung, Schweinehose, die mussten sich alle da dazu halten, die neben ihm waren. Und er hat Prabhupada gesagt, so, er sollte jetzt ein Devotee werden und die Devotees sollten ihn jetzt alle duschen. Aber die drei Brahmacharis unter die Dusche genommen und es hat dann so eine heftige Schmutzspur gegeben, die so aggressiv roch, nicht? Die von ihm abgeduscht wurde. Und dann hat er Töpfe gewaschen. Eines Tages war er raus aus dem Tempel. Dachten, oh, jetzt die Bücher fehlen Bücher und so. Die dachten, jetzt hat er was geklaut. Wussten wir so, er kommt vom asozialen Hintergrund. Und kam, aber der kam abends ganz spät nach Hause und hatte alle Bücher verkauft und gab das Geld zum Präsidenten. Die gibt es noch immer, gegen die Worte. Er ist noch ein nice beschäftigt. In Amerika ist er jetzt. Das, was ich dir erzählt habe, war in Paris. In Paris stand. Das ist ein Beispiel für Barmherzigkeit. Oder? Und dann sagt Krishna beschreibt die Arroganz, beschreibt zwei Arten von Menschen, die Devi Sampat, die mit göttlichen Eigenschaften geboren sind, und die mit dämonischen Eigenschaften. Und da zählt er dann sechs dämonische Eigenschaften auf. Er sagt, das ist in erster Linie Arroganz, Stolz und diese Sachen. Und diese Eigenschaften sind manchmal, also ich glaube, wir kennen die. Sind mit denen groß geworden. Trotzdem haben wir so viel Mercy. Also mir fällt es nicht schwer zu sehen, dass Krishna auch barmherzig ist, zu sehr gefallenen Menschen. Ich glaube, du hast jetzt mehr so an diese Paradebeispiele in den Schriften gedacht und nicht so sehr an Devotees. Ich verstehe das schon, dein Gedankengang hier war. Haben wir denn so Paradebeispiele? Es gibt viele Dämonen, die einfach Krishna so getötet hat und ihnen so Befreiung gewährt hat. Nicht nur Shishupal war der eine, der Krishna imitieren wollte, weißt du noch, der sich so Papa-Name anbaute, Poundraka, das war ein Riesenkönig von einem ganzen Dynastie, der hatte mit so, so ich bin so frei, er hatte die Vishnu-Arme angeklebt, ne? Zu Krishna, du bist nicht mehr, was du dich, ich bin was du dich. Er war ziemlich, also ziemlich, Krishna lachte ihn nur aus. Das war wirklich zu komisch. So gibt es einige Beispiele. Mal sehen, was du noch für Barmherzigkeit von Krishna kriegst. Möglichst viel, ne? Gut. Ja, da sind wirklich viele in den Büchern, die jetzt, natürlich gibt es diese lebenslänglichen Demons, also die über mehrere Leben.